Zwerg. Wie einer unglücklichen Dame Beistand aus dem Wald zuwächst und ein deutscher Schuhmachergeselle von seiner Pragerin an der Hand genommen und durch ihre Welt geführt wird. Ihr Mann hatte sie wegen einer Jüngeren verlassen, und eines Nachts kam sie die Mitternachtsverzweiflung an, sie trank eine ganze Flasche polnischen Johannisbeerschnaps, sank auf den Fußboden und schlief ihren Rausch aus. Für eine Frau ihres Stolzes machte es keinen Unterschied, dass er der Mitzwanzigerin ihre erste chirurgische Korrektur finanziert hatte. Ihr gewesener Ehemann hält viel von Liebesbeweisen. Seine neue steckt ihr teures Näschen in den Wind, und sie wird spätestens in einem Jahr begreifen, dass er begabt ist, grob zu werden, wann immer der Anfang seiner Zuneigung verwischt in seiner Erinnerung. Es ist nichts, es ist passiert, es gibt kein Zurück. Auch kein Zurück zu den Tagen, da sie ihre Freunde in Verlegenheit brachte, weil sie schreiend trank und betrunken schrie. Im Foyer eines Prager Theaters fiel sie nach der Vorstellung dem Hauptdarsteller derart heftig um den Hals, dass er glaubte, sie wollte ihn würgen. Nein, das war noch nicht der Abend, an dem sie sich schwor, keine über viele Stunden betrunkene Frau sein zu wollen. Sie musste immer mit kleinen Schritten gehen, in ihrer Wohnung wie auf der Straße, und sie musste sich beherrschen, um nicht ihre Fußknöchel aufzuschürfen an den hohen Bordsteinkanten. Leichter zu sein als die Luft ist ein Fluch, und sie war auf dem besten Wege, mit 50 Jahren eines baldigen Tages hinzufallen und nicht aufzustehen. Ihre Farben verblassten, denn sie war bleich und trug kein Make-up. Ihre roten Seidenblusen, ihre hellblauen Röcke gab sie weg. Ihre Worte verschwanden, weil sie mitten im Satz ihren Glauben verlor. Sie geriet ins Wanken, sie war etwas schwerer als Luft, deshalb musste sie sich festhalten, an Türgriffen, an Tischkanten, an den Unterarmen wildfremde Menschen, an den Ellbogen große Kinder, an sich selbst. In dieser Zeit, da an ihrem weiten Pullover viele helle Katzenhaare klebten, kaufte sie alte Teesiebkapseln auf dem Flohmarkt, reinigte sie von den dunklen Flecken und wickelte die Ketten um die Nägel an dem morschen weißen Wegweiser, den sie im Wald gefunden hatte. Die Wichtel bewegen sich selten, und wenn doch, hängen sie an den dicken Wurzeln, die die Erde durchbrochen haben. Über die Frau hatten sie noch kein Urteil gefällt. Sie war ein Eindringling mit einem ungeübten Auge. Sie hielt sie für Wassertropfen oder für bunte Bänder, die sich an Holz und Stein verfangen hatten. Und die Wichtel ahnten, dass sie etwas tun mussten, also sperrten sie die Gehwege der Frau für böse Männer und böse Geister. Sie tat ihnen nicht leid, sie wollten ihr nicht helfen. Es ärgerte sie nur, dass man sie nicht sah, obwohl sie doch laut an Baumrinden nagten und von Wurzeln herunterhingen, manchmal stundenlang. Die Wichtel hüpften über das trockene Bachbett und wirbelten im Grund des Waldhauses, das die Träume zerrissen im Schlaf. Die Frau aber wusste damals nur so viel, wie der Kummer es zuließ. Die Bekümmerten drücken auf ihre Augen und glauben, dass sie weinen. Sie pressen jedoch nur das Gift heraus und es rinnt herunter und tropft in den Staub. Es tropft manchmal auf die Mützen der Wichtel, die flüstern mit dem Wind, die zucken mit dem verschreckten Wild, die kräuseln die Nasen. Sie lernte also am Waldesrand zu wohnen. Sie lernte also mit der Fusselrolle über ihren Pullover zu fahren und trank erst dann ihre erste Tasse Kaffee, jeden Morgen. Die Fingerhutmännchen konnten ohne Mühe den Graben überwinden und die Träume der Frau verwispern. Ich sollte meine ganze Hoffnung darauf setzen, hier in Maßen zu verwildern, dachte sie. Ich hätte das Recht, diesen Mann, der mir das Waldhaus überlassen, aber nicht geschenkt hat, zu verklagen. Das Leben ist eine Geschichte, in der sich alle wiedererkennen und in der sich alles wiederfindet.